Markus 4, der Predigttext. Markus 4, die Verse 35 bis 41. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, Jesus nämlich, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind?
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, auch in dieser Osterzeit hat sich die Frage nach Jesus wieder mitten hineingedrängt in den säkularen Zeitungsmarkt. Sie haben das vielleicht mitbekommen. Dieser säkulare Zeitungsmarkt fördert ja sonst mehrheitlich nicht gerade das, was man christliche Positionen nennt. Aber erfreulich, was erneut Daniel Böcking in Bild geschrieben hat. Ein Journalist, von dem wir ja wissen, dass er vor wenigen Jahren Christ geworden ist. Er schrieb dort, früher sei Ostern für ihn nur ein verlängertes Wochenende gewesen. Aber, Zitat, heute mit 41 ist für mich Ostern das wichtigste Fest, weil für mich der, den wir hier feiern, zum Lebensretter geworden ist, Jesus. Wie Milliarden andere habe ich immer ein bisschen an Gott geglaubt. Jesus aber war mir nicht so wichtig. War er Gottes Sohn oder ein netter Mensch? Eher egal. Bis mir eine Christin die lebensumkrempelnde Osterbotschaft erklärte. Und dann macht er deutlich, worin die besteht, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb und den Tod besiegt hat und dass ihn das zum lebendigen Glauben gebracht hat. So stand es in der Bild. Aber auch die Zeit berichtete immerhin in ihrer Titelgeschichte zu Ostern über Johann Sebastian Bach und dass der alle seine Musik verstanden hätte als Gottesdienst. Soli Deo Gloria schrieb er in seine Partituren hinein, allein Gott sei die Ehre. Und die Zeit zitiert den berühmten Bach-Dirigenten John Elliott Gardiner, der gesagt hat, dass er Bachs Musik nicht aufführen könnte, ohne zumindest während der Darbietung gläubig zu werden. Na, mal sehen, was dann nach der Darbietung kommt. Und dann wieder der Spiegel. Sie haben das vielleicht mitbekommen. Eigentlich ja eher bekannt für sein regelmäßiges Bombardement christlicher Grundüberzeugungen. Und trotzdem kommt das Magazin nicht von Jesus los. Ich erinnere noch mal dran, wie wir in der ersten Predigt unserer Markus-Reihe, das liegt jetzt also auch schon 17 Markus-Predigten zurück, darauf gestoßen waren, auf dieses Phänomen der Spiegeltitel mit dem Jesus-Porträt. Und wir hatten gesagt, Politiker kommen mal eine Zeit lang, eine Epoche lang, gelegentlich auf Spiegeltiteln vor als Fotos und dann ist ihre Zeit vorbei und dann hört man nichts mehr wieder von ihnen. Jesus, sein Wirken auf dieser Erde liegt 2000 Jahre zurück und er erscheint immer wieder als Spiegeltitel. Wir hatten gesehen, Mai 99, März 2008, April 2011, zuletzt April 2017. Ja, und Sie haben es gemerkt, letzte Woche kam ein weiterer Spiegeltitel mit dem Jesus-Porträt dazu unter der Überschrift Erforscht die letzten Tage des Jesus von Nazareth. Und noch erstaunlicher war diesmal sogar der Inhalt des Artikels. Denn früher dominierten ja im Spiegel in der Regel die Verunglimpfung des Neuen Testaments, dass man es da eben nur mit Märchen und Fälschungen und Tendenzdarstellungen zu tun hätte. Und in diesem Spiegelartikel war eine andere Stoßrichtung erkennbar. Der Spiegel macht dort deutlich, dass archäologische Befunde je länger umso mehr bestätigen, dass die Berichte des Neuen Testaments eben nicht aus einer Märchenwelt heraus erwachsen sind, sondern dass das Neue Testament offenkundig das kulturelle und geografische Umfeld jener Zeit realistisch darstellt. So sagt es der Spiegel. Und er schreibt dort unter anderem, mit modernsten Geräten werden Forscher Indizien auswerten. Ihre Erkenntnisse können Skeptikern kaum gefallen. Vieles von dem, was aufgeklärten Westlern lange als frommes Märchen galt, hat sich inzwischen als zumindest plausibel herausgestellt. Viele Schilderungen aus der Bibel passen zu den archäologischen Erkenntnissen. Soweit der Spiegel letzter Woche. Und manches apologetische Argument, was wir sonst bei Josh McDowell oder anderen lesen, das finden wir plötzlich im Spiegel wieder. Man fragt sich, was ist da los? Also zum Beispiel, dass es auch außerhalb des Neuen Testaments Hinweise auf Jesus gäbe, etwa bei Flavius Josephus, die Jesu Existenz eindeutig bestätigten. Allerdings bleibt sich der Spiegel an der entscheidenden Stelle treu. Nämlich, dass Jesus echte Wunder vollbracht hätte und mehr als ein interessanter Mensch gewesen sei, das ist natürlich undenkbar. Zitat: Natürlich hatte er keine Wunderkräfte, aber womöglich arbeitete er mit Suggestion, wie es auch heute noch Wunderheiler durch ihr Charisma fertigbringen, zumindest für eine Weile. Ich möchte mal sagen, eine putzige Erklärung. Also, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass Gott wirklich real eingreifen könnte, wird auch von diesem Spiegel strikt bestritten, freilich ohne einen einzigen Grund dafür nennen zu können. Und dabei muss das Magazin dann diese spannendste Frage ausklammern, die sich sofort aufdrängt. Wenn sich eine Quelle, also in diesem Fall das Neue Testament, im Hinblick auf die archäologischen Rahmenbedingungen immer mehr als zuverlässig erweist, als authentisch, als valide, als seriös, wie kann man dieser selben Quelle dann unterstellen, bei der Schilderung der wichtigsten Personen und Ereignisse durchweg zu lügen und Märchen zu erzählen? Das passt absolut nicht zusammen und diesen Widerspruch kann der Spiegel auch nicht auflösen. Warum wird grundsätzlich und apodiktisch ausgeschlossen, dass ein persönlicher Gott wirklich in unsere Verhältnisse eingreifen kann? Warum soll das so undenkbar sein? Und das hat natürlich Folgen, wenn ich so mich entscheide. Denn je weniger wir mit Gott rechnen, umso mehr können die täglichen Bedrohungen, denen ja jeder von uns ausgesetzt ist, umso mehr können sie uns lähmen und bedrücken und wie in einem Klammergriff festhalten. Und vielleicht gerade deshalb hat Jesus die Situation gerade so herbeigeführt, so sich zuspitzen lassen, wie uns das in unserem Predigtext, in unserer Markus-Reihe heute vor Augen gestellt wird. Und damit kommen wir nach der Unterbrechung durch die Bibeltage und Ostern heute wieder zu Markus 4 zurück. Und wenn Sie die Predigten davor nicht hören konnten, dann stehen die Ihnen zur Verfügung über unsere Homepage beg-hannover.de. In dieser Szene heute Morgen wird deutlich werden, dass die Jünger Jesu und die Spiegelschreiber und die meisten Spiegelleser in ihrem normalen Menschsein gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Wir haben alle mit einem angeborenen Unglauben zu kämpfen. Wir sind eigentlich unfähig zu denken, dass der reale persönliche Gott eingreift. Da reicht unsere Vorstellungskraft nicht aus. Und wir bekommen es mit der Angst zu tun, wenn unser Leben bedroht ist. Und darum ist unser Predigtthema heute Morgen zweimal Furcht. Zweimal Furcht. Und wir werden in diesem Bericht zwei verschiedene Arten von Furcht kennenlernen oder wiederfinden. Erstens eine Furcht, die jeder kennt, und zweitens eine Furcht, die jeder kennen sollte. Erstens eine Furcht, die jeder kennt, und zweitens eine Furcht, die jeder kennen sollte. Gehen wir schnell in diesen Bericht hinein. Markus 4, Abvers 35. An jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen. Was war jener Tag? Es war derselbe Tag, wenn wir uns den Zusammenhang angucken, an dem Jesus eine große Gleichnisrede gehalten hat, zum Beispiel über das vierfache Ackerfeld. Und es war der Tag, an dem er seinen Jüngern erklärt hat, wie das Reich Gottes wächst, dadurch, dass Menschen zum lebendigen Glauben an ihn finden und Bürger des Reiches Gottes werden. Es war dieser Tag. Und offensichtlich steht Jesus am Ende dieses Tages noch immer in demselben Boot, das schon in Vers 1 erwähnt wurde. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, Markus 4 ganz am Anfang. Und wiederum fing er an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge, sodass er in ein Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am Land. Was muss das für ein Tag gewesen sein? Wie so oft wegen der großen Menschenmenge, die nach vorn drängt, spricht Jesus vom Boot aus. Wir kennen das jetzt. Die Wasserfläche dient als Schallverstärker. Die Berge im Hintergrund erinnern an eine Szene wie in einem Amphitheater. Und danach, am Ende dieses langen Tages, zieht sich Jesus mit seiner Truppe vom Westufer des Galiläischen Meeres, wahrscheinlich hatte er diese Gleichnispredigt in der Nähe von Kapernaum gehalten, an dessen Ostufer zurück. Das hat unser Herr ja immer wieder getan. Das Ostufer war weniger dicht besiedelt als das Westufer. Das Ostufer, wir wissen das auch von unseren Bibeltagen her, gehörte nicht mehr zum Herrschaftsgebiet des feindseligen Herodes Antipas, der mit Jesu Gegnern ganz eng kooperierte. Hier am Ostufer konnten sie auf Ruhe hoffen. Allerdings, bei der Ankunft wird sie diesmal sofort wieder eine knallharte Situation erwarten. Das sehen wir dann nächsten Sonntag. Aber jetzt fahren sie erstmal los. Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, also Jesus, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch noch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Dieses Ereignis wird auch bei Matthäus und bei Lukas berichtet, jeweils im 8. Kapitel von Matthäus und Lukas. Und wieder fällt auf, wie schon so bei vielen anderen Ereignissen, die wir bei allen gefunden haben, niemand liefert so viele Details, so viele scheinbar nebensächliche Einzelheiten wie Markus, die nur deswegen hier stehen, weil sie sich eben zugetragen haben, weil sie eben passiert sind. Und dahinter erkennen wir wieder die Live-Erzählungen von Petrus, in dessen Auftrag gewissermaßen Markus hier wohl schreibt. Und offensichtlich hatte Jesus sein Boot gar nicht mehr verlassen an diesem Tag. Hier in Vers 36 steht, sie nahmen ihn mit. Er war da in dem Boot und dann war der Tag vorbei und sie nahmen ihn mit. Sie ließen ihn da in dem Boot drin und er fuhr mit. Es gehören auch andere Boote zu diesem kleinen Flottenverband. Das ist so die Jesusflotte. Weitere Mitarbeiter wahrscheinlich, vielleicht auch ein paar Schaulustige, die sich mit ihren Booten dazugesellt haben. Und so starten sie nun gemeinsam in Richtung Ostufer. Und erneut spielt dann dieses berühmt-berüchtigte Galiläische Meer eine entscheidende Rolle. Wir müssen uns das genauer angucken. Vers 37, und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Der See Genezareth ist ja inzwischen Untersuchungsgegenstand zahlreicher Geologen und Meteorologen geworden. Und dieser See Genezareth wäre auch ein gutes, passendes Beispiel und Indiz für diesen Spiegelartikel gewesen. Wie realistisch das Neue Testament die Szene schildert und die Fakten präsentiert. Denn inzwischen kann man ziemlich genau erklären, warum es dort innerhalb weniger Minuten oder gar Sekunden zu lebensbedrohlichen Situationen kommen kann, die viele Betrachter in ihrer Naivität, viele Bibelleser haben sich das früher so vorgestellt, ja, so ein kleiner idyllischer See, wie kann es da plötzlich so stürmisch werden? Nun, man weiß inzwischen, dass der Westwind wie ein Fallwind auf den See herunterstürzen kann. Der frühere Leiter des Instituts für Altertumswissenschaften, Gustav Dahlmann, beispielsweise, berichtet in seinem Tagebuch vom 30. November 1915 von einem Sturm mit Windstärke 7 auf dem See Genezareth. Wir müssen uns diesen See vorstellen, er ist die am tiefsten gelegene Frischwasserstation, also der am tiefsten gelegene Frischwassersee der Erde, ca. 208 Meter unter dem Meeresspiegel. Das Tote Meer liegt noch tiefer, aber hat, wie wir wissen, kein Frischwasser, sondern diesen extrem hohen Salzgehalt. Im See Genezareth hat man komplexe Stratifikationen festgestellt, also turbulente Wasserschichtungen, umgeben von Bergen, im Westen, im Nordwesten bis zu 450 Meter Höhe, im Nordosten, im Osten über 900 Meter hoch. Und das geht dann über zu den Golanhöhen, haben Sie oft gesehen auf Bildern. Und dann liegt dieser See da wie eine riesige Schüssel, 67 Kilometer lang, 21 Kilometer breit. Seine Wasserzufuhr erhält er über den Jordan, der am Hermongebirge im Norden entspringt. Also dort im Libanon, würden wir jetzt sagen. Und dann rauscht dieser Jordan gewissermaßen aus einer Höhe von ca. 30 Meter herunter, um diese Schüssel zu füllen. Beständig, ein lebendiger See. Eingebettet zwischen dem Mittelmeer auf der einen Seite, bis zum Mittelmeer im Westen sind es ca. 50 Kilometer und der Wüste auf der anderen Seite. Was für klimatische Rahmenbedingungen. Und das alles sorgt dann für diese einzigartigen Effekte und führt dazu, dass sich immer wieder stürmischste Windverhältnisse auftürmen. Im Sommer sind es oft die Scirocco-Winde vom Osten, im Winter eisig kalte Winde von Norden und Nordwest. Und die gefährlichste Zeit, so sagen einige, ist die Phase von November bis April. Da wird der See zum brausenden Ungeheuer. Es türmen sich reißende Wellen und die Fischerboote können wie Nussschalen herumgewirbelt werden. Das ist der See Genezareth. Und Leute, die es miterlebt haben, die schildern, wie schnell, wie plötzlich innerhalb kürzester Zeit die Situation auf dem Wasser sich verändert. Die Jünger waren ja nun zum Teil erfahrene Fischer. Wahrscheinlich 7 von ihnen hatten irgendwie mit Fischerei zu tun. Die waren ja vertraut mit diesen Bedingungen. Und trotzdem blieben auch sie diesen Gewalten, als es dann losging, hilflos ausgeliefert. Und heute, also heute in Markus 4, scheint alles ganz harmlos zu verlaufen, wie sie ja vom Westufer abfahren. Lukas benutzt in Lukas 8, 23 ein Wort, das man am besten mit Segeln übersetzen kann. Ist hochinteressant, auch welchen griechischen Begriff er da verwendet. Lukas schreibt, und als sie fuhren, schlief er, nämlich Jesus, ein. Und man kann das am besten übersetzen, während sie segelten. Also die Bedingungen waren so günstig, dass man heute nicht rudern musste, sondern die Segel setzen konnte. Und dann rauschte das Boot oder schnurrte das Boot vom Wind getrieben sachte dahin. Ideale Bedingungen, ruhige See, ausreichende Winde. Fischerboote hatten damals oft Vorrichtungen für beides, zum Rudern und zum Segelsetzen. Das weiß man von einem Exemplar, das vor einiger Zeit im See Genezareth gefunden wurde und das man datieren kann etwa auf die Zeit des Neuen Testaments. Und man hat gesehen, dieses Boot hatte Vorrichtungen für Segel und es konnte betrieben werden als Ruderboot. Und so hatten die Fischer dann immer beide Möglichkeiten. Circa 15 bis 20 Leute konnte so ein Boot transportieren. Interessant, das mal zu studieren im Kibbutz Nof Ginusar. Also wenn Sie mal da sind, schauen Sie sich's an. Und Markus lässt uns nun hinter die Kulissen schauen. Zunächst auf Jesus. Das hat man auch selten über Jesus gelesen, Vers 38. Und er war hinten auf dem Heck, also des Schiffes, und schlief auf einem Kissen. Auch so ein Detail, das nichts austrägt eigentlich, sondern uns einfach zeigt, wie es gewesen war. Er ruhte auf einem Kissen. Und hier sehen wir die menschliche Seite Jesu. Wie er erschöpft, kurz nachdem der Dienst beendet ist, in einen tiefen Schlaf fällt. Schauen Sie sich den Herrn an, in seiner ganzen Menschheit, in seiner kräftemäßigen Erschöpfung, wie er da auf dem Kissen liegt, gleich einschläft, nachdem die Fahrt begonnen hat, seinen Kopf auf diesem Kissen. In dieser Hinsicht war er äußerlich von den Jüngern nicht zu unterscheiden. Und Markus verwendet auch eine interessante Formulierung. Er sagt, sie nahmen ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Wie er da in dem Schiff war. Ganz menschlich, ganz erschöpft. Der Schöpfer aller Dinge, wie er da in dem Schiff war. So wie man ihn sah, als Mensch unter Menschen. Und während Jesus schläft, bricht dann der Wirbelsturm über die Bootsfahrer herein, Vers 37, und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Lukas 8, Vers 23 schreibt richtig, da fiel ein Sturmwind auf den See. Er verwendet den Begriff Katabaino, da fiel herunter, da krachte herunter ein Sturmwind auf den See. Und wie aus einem Tunnel brausen Winde heran, peitschen über die Oberfläche des Wassers. Das Wasser tritt über die Planken und es geschieht genau das, was jeder galiläische Fischer fürchtete. Und Matthäus 8, Vers 24 schreibt wörtlich, und siehe, ein großes Erdbeben entstand auf dem See, sodass das Boot zugedeckt wurde von den Wogen, er aber schlief. Ein großes Erdbeben, Seismos Megas. Seismos ist das griechische Wort für Erdbeben. Und wir kennen es von dem Begriff Seismograph. Das sind die Geräte, die Erdbebengewichtigkeit messen. Seismos Megas, ein Erdbeben. Das ist die Situation. Man kann sich vorstellen, wie die Wellen an die Küste donnern und zurückschlagen und erneut miteinander kollidieren. Ein Inferno auf dem Wasser. Das ist die Information, die Evangelien uns hier geben. Und mittendrin die Männer. Sie klammern sich an das Schanzendeck, sie kämpfen verzweifelt darum, den Bug irgendwie im Wasser zu halten. Und in diesen Momenten packt sie diese erste Art von Furcht, die wir alle auf die eine oder die andere Weise kennen, wenn wir nicht mehr wissen, wie uns geschieht. Und das ist diese Furcht, die jeder kennt. Erstens die Furcht, die jeder kennt. Es ist eine hilflose Furcht, eine hilflose Furcht. Nochmal Vers 38, und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem der Kissen. Und sie weckten ihn und sprachen sie, Meister, kümmert es das nicht, dass wir umkommen? Und Jesus sagt, Vers 40, was seid ihr so furchtsam? Es gibt in christlichen Kreisen ein bekanntes Gedicht über die Wogen und den Wind. Das geht so: Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer sind euer, damit ihr den Hafen gewinnt. Das ist ein schönes Gedicht. Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer sind euer, damit ihr den Hafen gewinnt. Und das suggeriert, das erweckt den Eindruck, ja, Gott sorgt für die Rahmenbedingungen und wir können dann fromm und gut navigieren. Und dann klappt es schon. Die Jünger in dieser Situation hätten über diese Verse nur müde lächeln können. Segel aber und Steuer sind euer, damit ihr den Hafen gewinnt. Von wegen, die erleben genau das Gegenteil. Segel und Steuer sind eben nicht unser. Gerade nicht. Längst haben die Stürme das Boot führungslos gemacht. Segel und Steuer sind nicht euer, zeigt uns diese Situation. Und genau an diesem Punkt sitzen wir mit den Jüngern im wahrsten Sinne des Wortes in einem Boot. Wir haben unser Leben eben nicht in der Hand. Überhaupt nicht. Und wenn schon ein Seglerspruch hierher passt, dann dieses bekannte Stoßgebet: O Herr, deine Wasser sind so groß und mein Boot ist so klein. Das ist ja das berühmte Old Breton Fisherman's Prayer, das auf dem Schreibtisch von John F. Kennedy gestanden haben soll und das damals den neuen Marinekapitän der US-Marine überreicht wurde. O God, thy sea is so great and my boat is so small. O Herr, deine Wasser sind so groß und mein Boot ist so klein. Das erleben die Jünger jetzt. Und sie werden gepackt, sie werden mitgerissen von den Umständen, dass sie in diesem Augenblick alles zu vergessen scheinen, was sie in den Monaten davor mit Jesus erlebt haben. Die Panik schnürt ihnen die Kehle zu. Nicht ganz, sie schreien wenigstens. Und es ist hochinteressant, wie Markus, Lukas und Matthäus das berichten. Markus sagt, sie schreien: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Eigentlich steht hier wörtlich Lehrer, Didaskale. Bei Lukas schreien sie: Meister, Meister, wir kommen um. Bei Matthäus heißt es: Herr, rette, wir kommen um. Und das ist kein Widerspruch, sondern es dokumentiert einfach, was die alle durcheinander geschrien haben. Alle Namen über Jesus, die ihnen einfielen. In ihrer Panik: Lehrer, Meister, Herr, tu was. Das ist die Situation. Sie schreien panisch durcheinander. Ein aufgescheuchtes Stimmengewirr in ihrer Todesfurcht. Und dann mischt sich in ihrer Angst Ärger. Und das ist etwas bitter, das zu lesen. Ärger und Anklage in Vers 38. Wo sie sagen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Das sagen die zu Jesus. Ist dir das egal, was hier aus uns wird? Sie zweifeln an seiner Fürsorge. Sie zweifeln tatsächlich an seiner Fürsorge, obwohl sie so lange mit ihm durch die Lande gehen und es ihnen nie an etwas gefehlt hat. Und sie beschuldigen den Sohn Gottes der Unbarmherzigkeit und Rücksichtslosigkeit. Ach, wie viele dieser Klagen, ausgesprochen oder nur im Herzen, muss sich der allmächtige Gott bis heute von uns Menschen anhören. Wie oft rutscht uns so ein Gedanke ins Herz: Herr, hättest du das nicht verhindern können? Und dann wirft man Jesus indirekt vor, dass er sich um menschliche Not nicht schert. So als hätte er nicht schon unendlich viel getan, um seine Liebe und seine Geduld und sein Erbarmen immer wieder zu beweisen. Das hat er doch getan. Das hat er doch seinen Jüngern gegenüber ständig und Tag für Tag getan. Und auch jetzt war er doch da. Kann uns das genauso passieren, dass wir unseren Blick bannen lassen von den Umständen und ihn wegziehen lassen von Jesus, dass wir so auf die Not starren, dass das Brausen des Sturmes die Stimme unseres Herrn total übertönt? Und liebe Gemeinde, diese reale Szene, diese wirkliche Situation dort hat für uns zugleich einen Gleichnischarakter. Nämlich hier sehen wir, man kann mit Jesus im Boot sein, man kann Jesus im Boot haben, man kann mit Jesus unterwegs sein und trotzdem in bedrohliche Stürme hineingeraten. Du kannst mit Jesus im Boot sein und trotzdem in furchtbare Stürme hineinkommen. Und Petrus, der ja damals dabei war, der hat das später begriffen und er hat später in seinem ersten Brief, 1. Petrus 4, Vers 12, geschrieben: Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden. Er hätte auch schreiben können: Lasst euch durch die Stürme nicht befremden, die euch widerfahren, als widerführe euch etwas Seltsames. Das ist nicht seltsam. Das gehört dazu, aber unser Herz unter Kontrolle. Aber lass nicht zu, dass das Brausen des Sturmes die Stimme deines Herrn übertönt, denn gerade im Sturm ist er nah an deiner Seite. Sie klagen und dann reagiert Jesus. Und Jesus redet zunächst nicht zu seinen Jüngern, sondern Jesus redet zum Sturm. Vers 39. Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Eine unfassbare Situation, dieser eine Vers. Und die Jünger, die bekommen das ja hautnah mit. Die stehen ja mit ihren nassen Klamotten und mit ihren aufgerissenen Augen daneben. Und Jesus schreit nicht in den Sturm hinein. Jesus kämpft nicht gegen den Sturm. Jesus zelebriert kein Beschwörungsritual. Er beschwört nicht die Mächte der Natur. Sondern was macht Jesus? Er spricht ein Machtwort. Er spricht ein souveränes Machtwort. Hier steht, er befahl dem Wind und sprach zum Meer. Und bei Befehlen steht das griechische Wort epitimao. Das bedeutet so viel wie zurechtweisen, mit Strenge zurechtweisen. Er befahl dem Sturm. Er sagt, wo es lang geht. Und der Herr braucht dafür auch keine dramatische Formel, sondern nur zwei kurze Wörter. Siopa pifimoso, siopa pifimoso, schweig, verstumme. Das ist die griechische Übersetzung. Möglicherweise hat er Aramäisch gesprochen in dieser Situation. Möglicherweise auch Griechisch. Der Sturm hat es verstanden. Und dann sagt Markus, da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und wir müssen das verstehen. Das ist keine allmähliche Wetterberuhigung nach dem Motto, jetzt wurde es 5 Minuten mal so peu à peu, Stück für Stück, ein bisschen ruhiger und irgendwann war dann Stille. Sondern hier steht ein radikaler Umschlag und eine totale Stille. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Matthäus 8,26 sagt, da wurde es ganz stille. Da wurde es ganz stille. R.C. Sproul hat in seinem Buch über die Heiligkeit Gottes diese Szene beschrieben. Und er hat es großartig ausgedrückt. Ich zitiere das. Jesus beherrschte die wütenden Naturgewalten mit dem Klang seiner Stimme. Wir lesen nicht, dass er betete. Er bat nicht den Vater, ihn aus dem Aufruhr zu retten. Er griff direkt in die Situation ein. Er sprach einen Befehl aus, einen göttlichen Imperativ. Im selben Moment gehorchte die Natur. Der Sturm hörte die Stimme seines Schöpfers. Die Wasser erkannten den Befehl ihres Herrn. Der Wind hörte sofort auf. Kein Lüftchen war mehr zu spüren. Und der See wurde wie Glas, ohne die geringste Kräuselung. Zitat Ende. Das ist geschehen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an die Heilungswunder der früheren Kapitel, die wir studiert haben, dann erinnert uns diese Szene genau daran wieder an die Mühelosigkeit, mit der Jesus seine Wunder tut, an die Vollkommenheit, an die Souveränität. Und hier in dieser direkten Begegnung mit den Elementen, da tritt die Macht Jesu ja fast noch eindringlicher, noch überwältigender, noch unfassbar hervor. Unfassbar hervor. Und wir sehen, er ist der Schöpfer. Und bestimmt haben sich einige Jünger an entsprechende Stellen im Alten Testament erinnert. Und wenn sie sich nicht in dieser Situation erinnert haben, dann bestimmt später im Rückblick, wo genau diese Macht beschrieben wird, diese Macht, die nur Gott haben kann. Psalm 65, ab Vers 7. Nur so ein Beispiel, der du die Berge gründest in deiner Kraft, der du das Brausen der Meere stillst, das Brausen ihrer Wellen und das Toben der Völker, damit vor deinen Wunderzeichen sich fürchten, die an den Erden, Enden der Erde wohnen, der du das Brausen der Meere stillst. Oder Psalm 89, Vers 9. O Herr, Gott der Heerscharen, wer ist mächtig wie du, Herr? Und deine Treue ist um dich her. Du beherrschst das ungestüme Meer, wenn sich seine Wogen erheben. So stillst du sie. Oder Psalm 107, den wir in der Lesung gehört haben. Ab Vers 27, sie taumelten und schwanken wie ein Trunkener und alle ihre Weisheit war dahin. Das ist die Situation der Jünger. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten und er führte sie in den ersehnten Hafen. Genau das passiert hier. Und nie zuvor hatte Jesus in dieser Deutlichkeit bewiesen, dass er der Schöpfer ist. Derselbe, der eben noch müde auf seinen Knien auf seinen Kissen schlief, ist der Schöpfer, der seinen Werken gebietet. Derselbe, der sich als Säugling in eine Futterkrippe legen ließ, beherrscht die Natur souverän. Derselbe, der in wenigen Wochen von jüdischen Theologen verhöhnt und römischen Soldaten gefoltert werden wird, ist der König der Welt, der einmal in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Und niemals vorher konnten sich das die Jünger so gut vorstellen wie in diesem Moment. Jesus ist kommen Grund ewiger Freude. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Das ist diese Situation. Und hier mitten auf dem brodelnden See Genezareth verstehen wir noch viel realer, viel klarer, was das Neue Testament an den vielen anderen Stellen meint, wenn es von Jesus sagt, die Welt ist durch ihn gemacht. Johannes 1, Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Oder Hebräer 1, Vers 2 und 3. Gott hat in den letzten Tagen geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er die Welt geschaffen. Und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Jesus, durch ihn hat er die Welt geschaffen. Oder Kolosser 1, Vers 16, wo Paulus schreibt, denn in ihm, in Jesus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und deswegen ist es auch nicht erstaunlich, dass er dem gebietet und genau das geschieht, was er sagt. Das ist Jesus. Jesus, der Schöpfer. Und doch spätestens jetzt werden die Jünger unheimlich erleichtert gewesen sein. Noch etwas geschockt zwar, aber doch glücklich und dankbar, weil Gott ihnen diese wunderbare Rettung geschenkt hatte. Wirklich? Mitnichten. Was sagt uns der nächste Vers? Der nächste Vers sagt uns, sie gerieten in Furcht. In große Furcht. Und es ist ganz klar, dass diese zweite Furcht, von der wir jetzt lesen, deutlich größer ist als die erste. Markus macht das mit seiner Formulierung ganz klar. Da steht wörtlich, sie gerieten in Furcht, in große Furcht. Es wird wiederholt. Kann man in der Übersetzung gar nicht so direkt rauslesen. Eine ganz, ganz starke Betonung. Und daran sieht man, dass die zweite Furcht größer ist als die erste. Also der Jesus auf dem Kopfkissen, vor dem hatten sie auch Respekt, aber den empfanden sie nicht als Bedrohung. Aber wovor fürchten sie sich denn jetzt? Der Sturm ist doch überstanden. Warum fürchten sie sich jetzt? Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Sie ahnen, dass der heilige Gott ihnen nahe gekommen ist. Und das ist zweitens die Furcht, die jeder kennen sollte. Das erste war die Furcht, die jeder kennt, diese hilflose Furcht. Das zweite ist die Furcht, die jeder kennen sollte. Und das ist die heilige Furcht. Und plötzlich erkennen die Jünger Jesus in seiner ganzen Fremdheit, in seiner Hoheit, in seiner unendlich überlegenen Macht. So erkennen sie ihn plötzlich. Ihre Furcht resultiert ja daraus, dass sie Jesus erkennen. Und sie sprachen zueinander, wer ist dieser, dass ihm Sturm und Wind gehorsam sind? Und die Jünger können sich eben nicht mit dem gleichen Schachzug aus der Affäre ziehen wie der Spiegel, der sich und seine Leser einfach dadurch beruhigt, dass er sagt, natürlich hat Jesus keine Wunder getan. Also wir müssen nicht damit rechnen, dass Jesus uns heute irgendwie stören könnte. Er war ja nur ein Mensch. Du brauchst keine Angst zu haben, dass wenn du das Seil anpackst, dass auf der anderen Seite auch jemand zieht. Aber die Jünger können sich nicht auf diese Weise aus der Affäre ziehen. Dieser Fluchtweg, den der Spiegel wählt, steht den Jüngern nicht offen. Dazu sind sie einfach zu nah dran. Und sie merken, und das ist, den Gedanken kann man kaum denken, sie merken, Gott ist mit uns im Boot. In diesem Boot, das 15 bis 20 Personen fasst, Gott ist mit uns im Boot. Und sie merken, dass sie sich vor Jesus rechtfertigen müssen. Und sie merken, dass sie ihm eigentlich Glauben schulden, dass sie ihm eigentlich Vertrauen schulden. Und der Herr fragt es dann ja auch, nachdem er dem Sturm und dem Meer geboten hat, fragt Jesus dann ja auch seine aufgescheuchten Jünger, in Vers 40. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Wörtlich eigentlich, warum seid ihr so verzagt? Habt ihr noch nicht Glauben? Aber sie werden mit dieser Situation nicht fertig. Und sie gerieten in diese riesig große Furcht, nachdem doch die eigentliche Gefahr vorbei zu sein scheint. Und sagen, wer ist denn dieser? Und der Grund ihrer Furcht, wir müssen das nochmal festhalten, damit das klar ist. Der Grund ihrer Furcht ist die Identität Jesu, ist die Autorität Jesu, ist die Macht Jesu. Wer ist denn dieser? Das ist der Grund ihrer Furcht. Und kurze Zeit später werden sie nochmal in einen Sturm geraten. Und dann werden sie sich selbst die Antwort geben. Matthäus 14, Vers 33. Dann wird es heißen, in Matthäus 14, Vers 33, das ist die zweite Sturmstillung, die im Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Hier werden sie das auch schon geahnt haben. Aber, und das ist das Bezeichnende, das ist für sie eben kein Grund zur Freude, kein Grund zur Erleichterung, dass sie erkennen, Jesus ist Gottes Sohn, sondern zur Furcht. Noch einmal Assis Sproul. Er sagt, in der Macht Jesu begegnet ihnen etwas, das sie noch mehr fürchteten als die Naturgewalten. Sie erkannten plötzlich, dass sie in der Gegenwart des heiligen Gottes standen. Es ist eine Sache, beim Erd- oder Seebeben ums Leben zu kommen, aber es ist was anderes, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das ist die Furcht, die jeder kennen sollte. Das ist diese heilige Furcht. Und liebe Leute, diese heilige Furcht beginnt da, wo ein sündiger, endlicher Mensch merkt, wie fremd und heilig und überlegen Jesus ist. Und dass ich ihm trotzdem nicht entkommen kann. Und dass, obwohl er so fremd und so heilig ist und so bedrohlich in diesem Anderssein, dass er uns trotzdem irgendwie nahe ist, dass er uns betrifft, dass er einen Anspruch auf unser Leben hat und dass er schließlich als Richter das letzte Wort auch über mein Leben sprechen wird, wie es Paulus schon auf dem Areopag in Athen gesagt hat, Apostelgeschichte 17, 31, dass Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigt hat, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Er wird den ganzen Erdkreis richten und dich und mich und jedem von uns das letzte Wort sagen. Dieser eine. Und das sollten wir noch kurz dazu nehmen. Eine erste Ahnung hatte Petrus bereits einige Wochen vorher bekommen. Da hat er eine Situation erlebt, die der Sturmstillung nicht unähnlich war, wenn auch längst nicht so dramatisch. Wir wollen das nur ganz kurz noch bedenken, weil es uns hilft, unseren eigenen Text besser zu verstehen, nämlich Lukas 5. Das war diese Situation, als Petrus und Co. eine frustrierende Arbeitsnacht auf dem See hinter sich hatten. Und dann tritt am Morgen, nachdem sie nichts gefangen haben, die ganze Nacht über, Jesus in ihr Boot, predigt von diesem Boot aus und fordert dann den Petrus auf und sagt, fahr jetzt noch mal raus auf die Mitte des Sees und dann wirst du einen Fang machen. Und Petrus hält das natürlich für völlig absurd. Sowas kann nur ein Nicht-Profi vorschlagen. Und er probiert das dann aus Höflichkeit noch mal aus. Und dann gibt es diesen durchschlagenden Erfolg, dass sie die ganzen Fische gar nicht tragen und mittransportieren können, weil es so viele sind. Und Petrus kapiert sofort, welche Macht Jesus hat. Das ist ganz ähnlich wie hier. Und wissen Sie, wie Petrus reagiert? Genauso, wie er dann hier reagiert mit seinen anderen zusammen. Er sagt am Ende dieses Ereignisses, Lukas 5, Vers 8, als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu und sprach, Herr, geh weg von mir. Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn. Das ist genau diese Furcht. Und alle, die bei ihm waren, wegen dieses Fischzugs. Das ist genau der gleiche Effekt, wie hier in Markus 4, Vers 41. Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist dieser heilige Furcht? Und das wird immer ausgelöst durch diese plötzliche Einsicht in die Schöpfermacht Jesu. Und liebe Gemeinde, diese spontane Reaktion, diese heilige Furcht ist auch angemessen. Weil der heilige Gott ja wirklich eine echte Bedrohung für uns darstellt. Solange wir nicht mit ihm versöhnt sind. Solange wir nicht mit ihm versöhnt sind, stellt der heilige Gott für uns eine Bedrohung dar. Und der Prophet Jeremia hat das schon mal ganz klar gesagt. Vor dem Gott, der das Meer und die Wellen kontrollieren kann, sollte man sich klugerweise fürchten, sagt Jeremia. Und es ist töricht, sich vor diesem Gott, der das Meer und die Wellen kontrolliert, nicht zu fürchten. Jeremia 5, Vers 22. Mich sollt ihr nicht fürchten, spricht der Herr vor mir, und vor mir nicht erzittern, der ich doch dem Meer den Sand zur Grenze gesetzt habe und zur ewigen Schranke, die es nicht überschreiten darf. Wenn sich seine Wogen auch dagegen auflehnen, so sind sie doch machtlos. Wenn die Wogen auch toben, so können sie sich nicht überschreiten. Weil ich der Herr bin. Und im Vers davor sagt er, höre doch, du törichtes Volk ohne Einsicht. Du solltest dich nicht fürchten vor dem Gott, der über die Stürme herrscht und der heilig ist und der allmächtig ist. Und John MacArthur hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt, schlimmer als einen Sturm außerhalb deines Bootes zu haben, ist es Gott innerhalb deines Bootes zu haben. Schlimmer als einen Sturm außerhalb deines Bootes zu haben, ist es Gott innerhalb deines Bootes zu haben, weil kein Mensch vor ihm gerecht ist, weil kein Mensch vor ihm bestehen kann. Liebe Gemeinde, wir haben heute zwei Arten von Furcht in unserem Predigttext entdeckt. Zwei Arten von Furcht, die uns genauso betreffen, wie sie die Jünger damals betroffen haben. Und ich will das zum Schluss nochmal zusammenfassen. Das erste ist eine Furcht, die jeder kennt. Diese hilflose Furcht. Diese Furcht wird ausgelöst durch Stürme aller Art, durch Bedrohungen, schwere Prüfungen, eine plötzlich entdeckte Krankheit, Anfeindungen, die du erdulden musst, Depressionen, drohende Arbeitslosigkeit. Manche fühlen sich bedroht durch die politischen Entwicklungen, dass wir nicht wissen, wie es weitergehen wird in unserem Land. Drohung von innen, von außen. Und manchmal können solche Bedrohungsszenarien genauso urplötzlich aufkommen wie der Sturm in Galiläa. Und diese Furcht kennen auch Leute, die mit Jesus im Boot sind, also die echte Christen sind. Diese Furcht, die jeder kennt, das hat der Herr Jesus ja gesagt in Matthäus 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Angst, das ist normal, das gehört dazu. Aber Jesus lässt diese Furcht auch manchmal zu. Oder manchmal schickt er uns sogar in solche Situationen hinein. Er hat ja die Jünger hier quasi in den Sturm reingeschickt. Er wusste ja, was kommen würde. Und er hat geschlafen und hat sie losfahren lassen. Weil Jesus will, dass unser Glaube daran wächst. Und dass wir in solchen Situationen erst recht merken, dass er die einzige sichere Hilfe ist, an die wir uns wirklich klammern können. Und das dürfen wir wissen. In jedem Fall ist Jesus stärker als die brutalsten Stürme. Er ist der Schöpfer. Und deswegen sagt er eben nicht nur, in der Welt habt ihr Angst, sondern er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich habe die Welt in der Hand und ich bin der Schöpfer. Und da kannst du sicher sein, du wirst diese Welt keine Sekunde früher verlassen, als dein Schöpfer es für dich vorgesehen hat. Jesus hat uns nicht versprochen, dass wir ewig auf dieser Erde leben, er hat uns ewiges Leben versprochen. Aber wir können uns darauf verlassen, dass wir nicht durch einen Zufall sterben werden. Oder weil eine Krankheit zu spät entdeckt wurde oder was auch immer. Du wirst diese Welt keine Sekunde früher verlassen, als dein Schöpfer es vorgesehen hat. Und er kann bis heute mit einem Machtwort jede Situation wenden, gegebenenfalls von einer Minute auf die andere. Und ihr Lieben, das dürfen wir nie vergessen. Und deswegen sind wir dieser hilflosen Furcht, ja, die wir auch erfahren, niemals ausgeliefert. Und wir dürfen uns jederzeit mit unseren Verzweiflungsschreien zu ihm flüchten. Aber lasst uns dafür beten, dass der Herr uns dieses Klagen nimmt. Und wenn wir merken, wie uns das so reinrutscht ins Denken, dann lasst uns ihn auch schnell um Vergebung bitten. Das hat er, wenn man das so sagen darf, wirklich nicht verdient. Er hat uns seine Treue immer bewiesen. Eine Furcht, die jeder kennt, aber unser Herr ist stärker und er liefert uns dieser Furcht nicht aus. Und dann das Zweite. Wie steht es nun mit dieser zweiten Furcht? Eine Furcht, die jeder kennen sollte, diese heilige Furcht. Diese Furcht überfällt uns in dem Moment, wo wir, wie die Jünger, begreifen, dass es einen heiligen und mächtigen Schöpfergott gibt. Und daran konnten sie nicht mehr vorbeigucken, als Jesus dieses Machtwort sprach zum Sturm. Und wenn klar wird, dass dieser Gott Zugriff auf uns hat, dass er bedrohlich nahe an unser Leben heran kann, als die Jünger begriffen, plötzlich Gott ist bei uns im Boot. Und da wussten sie natürlich, dass wir so niemals vor ihm bestehen können. Und dass, wenn wir ungeschützt diesem Gott ausgeliefert bleiben, das Ende immer nur sein gerechtes Verdammungsurteil sein kann. Und dass das für die Zukunft und für die Ewigkeit bedeutet Hölle und Verdammnis. Herr, dein Meer ist so groß und mein Boot ist so klein. Das passt auch hier. Das Boot meiner guten Taten, das Boot meiner Religiosität, das fliegt wie eine Nussschale durch die Wellen. Und im Meer von Gottes Gericht haben wir keine Chance. Calvin hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, nie ist der Mensch gebührend ergriffen und beeindruckt von seiner eigenen Erbärmlichkeit, bis er sich selbst im Kontrast zu der Majestät und Herrlichkeit Gottes sieht. Nie ist der Mensch gebührend ergriffen und beeindruckt von seiner eigenen Erbärmlichkeit, bis er sich selbst im Kontrast zu der Majestät und Herrlichkeit Gottes sieht. Da kapieren wir erst, da ahnen wir erst, wie es um uns steht. Und dann endlich hören wir die Rettungsbotschaft. Wir hören die Rettungsbotschaft mit einer ganz anderen Dankbarkeit. Und wir begreifen es endlich, dass dieser Schöpfer uns zuruft: Ich bin dein Erlöser. Ich hab dich lieb. Ich will dich retten. Ich vergebe dir deine Schuld. Das sagt derselbe Schöpfer. Und dann begreifen wir, es gibt nur einen Fluchtort. Es gibt nur einen Fluchtort, wo du vor dem Sturm sicher bist. Und dieser Fluchtort ist der, der dem Sturm gebietet. Und dann verstehen wir, was Paulus damit meinte: Durch Jesus haben wir Frieden mit Gott. Wir haben die Gewissheit der Vergebung unserer Schuld. Wir haben die feste Zusage, dass unser Leben in seiner Hand ruht. Und dass er uns festhalten will. Und dass er uns durchbringen wird durch die Stürme dieses Lebens. Und dass kein Gericht uns mehr verdammen kann. Und dass wir bei ihm auf ewig sicher sein dürfen. Und das ist die letzte Frage an dich am Ende. Kennst du diese Furcht, die jeder kennen sollte? Kennst du diese Furcht, dass du dein Leben verantworten musst vor einem heiligen, ewigen Gott, vor dem du genauso wenig bestehen kannst wie jeder von uns? Du musst wissen, es gibt diesen Zufluchtsort. Und der Jesus, der dem Sturm gebot und der seine Macht und seine Fürsorge in so liebevoller Weise bewiesen hat, der ist auch für dich da. Der ist dir nicht ferner, als er den Jüngern damals war, auch wenn du ihn mit deinen Augen jetzt nicht siehst. Und er lädt dich ein und er ruft dich durch dieses Wort, durch diesen Bibeltext, ihm zu vertrauen und in seine Arme zu flüchten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du derselbe bist. Und das ist für uns so unvorstellbar, dass du, der du damals im Boot warst und der du dem Sturm in Galiläa geboten hast, dass wir zu dir hier in Hannover beten dürfen und wissen, weil du es versprochen hast, du hörst uns und du bist da und wir dürfen zu dir kommen. Herr, und du weißt, mit welcher Furcht wir zu kämpfen haben. Du kennst jede einzelne Situation. Und danke, dass wir uns deinem Erbarmen anvertrauen dürfen, Herr. Wir brauchen deinen Schutz, wir brauchen auch deine Führung, Herr. Und wir wollen dich herzlich bitten, wenn Menschen diese Botschaft hören, die noch nicht bisher erkannt haben, wie gefährdet ihr Leben ist in deinen Augen, ohne deine Vergebung. Herr, schenke ihnen ein heilsames Erschrecken und ein noch viel größeres Vertrauen, dass sie es wagen, den Schritt zu dir zu gehen, Herr, und dich anzurufen. Wir beten dich an. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.